erstmal das obligatorische Tee-Auswerten machen.
Na gut, das ist ja eher ein Trauerspiel, weil ich nicht viel im Angebot habe.
Was hast du mir hier gemacht? Ich habe gesagt, überrasch mich mit einem von deinen beiden Schwarztees. Welcher ist es geworden?
Also ich kann mir die Namen nie merken. Die sind so unfassbar lang. Wenn das 4 Wörter sind, dann keine Chance. Bei 2 sind die Chancen ganz gut. aber ich schaue auf die Tüte drauf, ich lese den Namen, denke mir so,
ja.
Und dann drehe ich eigentlich nur um, weil hinten steht das Wichtige für mich. Wie viel Gramm müssen da rein? Und was ist so roundabout die Ziehzeit davon? Ich bin da einfach zu pragmatisch für.
Geil.
Also ich muss da nicht noch die Geschichte erfahren, wie dieser Tee geerntet und dann verpackt und dann verschifft und dann zum Distributor und dann bliblablub.
Ja, dir reicht's, wenn er am Tee ist. Du schaust also zufrieden in den Spiegel am Ende des Tages.
Ich schaue so eher so mit dem Gefühl in den Spiegel.
Okay.
Wobei gerade geht's, ich bin mit meiner Frisur einigermaßen zufrieden.
Ich befürchte, das geht mir auch so. Ich habe mir gestern die Haare schneiden lassen. Ich habe so von meinem Mitbewohner. Also wir hatten das irgendwie.
Dafür, dass du so eitel bist, bin ich jetzt ein bisschen überrascht.
Ja, die letzten 2 Mal haben wir das so gemacht. Die langen Haare übernehme ich und er macht mir den Cut, so wie ich das möchte, weil ich es hinten nicht sehen kann. Und die Seiten machen wir manchmal noch selbst. Und ich übernehme es bei ihm. Genau.
Ist da schon mal was in die Hose gegangen?
Nee, bisher noch nicht. Wir geben uns eigentlich immer viel Mühe. Oder würdest du sagen, ist voller Marsch?
Naja, man kann sich ja Mühe geben und dann ist trotzdem so ein Huch, da ist mir die Hand ausgerutscht.
Nee, tatsächlich ist dieser Cut hier so entstanden. Siehst du den hier? Da, wo ich hier offensichtlich kürzer habe.
Ja.
Der ist eigentlich durch einen Mistake entstanden. Ich hatte mir kurz überlegt, ich will meine Haare jetzt nicht mehr auf 6 mm tragen, sondern auf 3 mm. Hab angefangen, das zu machen. Dann guckte ich in den Spiegel und dachte, oh Gott, nein. Und dann haben wir überlegt, was können wir jetzt machen? Und wir haben alles andere wieder auf 6 gemacht. Und aus diesem Cut haben wir so einen rein designt. Und seitdem trage ich den so. Also das ist jetzt der 2. Haarschnitt, wo ich diesen Cut habe. Dadurch ist er entstanden. In diesem Sinne, Jingle ab. Gut, während Jonas hier seinen Tee verköstigt, starte ich mal mit, wir sind Headliner am Herzen, ich bin Robert, mir gegenüber sitzt Jonas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Musikpodcast eures Vertrauens. Und Jonas hat was ganz Spezielles vorbereitet heute wieder, richtig?
Was heißt speziell? Eine von unseren Rubriken. Das, ich glaube, dritte, oder? Dritte Albumraten?
Das dritte Albumraten, so sieht's aus. Finde ich noch speziell genug. Bis zum dritten ist es noch speziell.
Da können wir noch sagen,
wir
haben was Besonderes für euch.
Alrighty, wir haben was Besonderes für euch.
Ab dem 4. Mal ist es dann die Standardkost.
Genau.
Du hast ja auch schon mal probiert, es vorzubereiten und daraus wurde dann das Rockstar-Rätselraten.
Richtig, so ist das entstanden, ja.
Diesmal habe ich auch festgestellt, es bietet sich nicht bei allen Alben gleich gut an.
Oder? Dachte ich mir.
Also bei den letzten beiden habe ich ja sehr absurde und witzige Kommentare gefunden. Hier war das Feedback insgesamt doch ein bisschen ernsthafter, aber hat mich jetzt nicht davon abbringen lassen, trotzdem das Album zu übernehmen, weil ich habe mir das vorher rausgesucht und war da jetzt wenig flexibel, deswegen jetzt ein anderes Album zu nehmen. Mhm. Und ich glaube, das kennen auch sehr viele.
Okay, dann bin ich gespannt.
Genau, mehr will ich jetzt noch nicht dazu sagen. Ich kann dir immer noch Tipps geben, falls du nicht darauf kommen solltest.
Was hundertprozentig passieren wird.
Na, mal schauen. Ab heute als Reflexion mit der Befassung solch depressiver Jugendphänomene mal wieder Fear of a Blank Planet gehört. Solltet ihr auch mal, da habt ihr zusätzlich zu suizidalen Jugendlichen auch noch gute Musik.
What? Was? Was? Das geht ja direkt hart los.
Weißt du, von welcher Band Fear of a Blank Planet ist?
Nee.
Das ist Porcupine Tree.
Porcupine Tree? Ah, okay, alles klar. Es geht jetzt also aber nicht um Porcupine Tree.
Nein.
Offensichtlich.
Es wurde inhaltlich mehr oder weniger miteinander verglichen.
Okay, alles klar, da habe ich es richtig verstanden.
Das gesäuselte Stimmchen ertrage ich keine 3 Lieder lang.
Billie Eilish?
Stimmt.
Ja?
Ja.
Wow. Also es tut mir leid, das klang jetzt so, als wäre das meine Meinung, weil ich das jetzt so straight gesagt habe. Aber Also mir war klar, wenn jemand böse drüber reden möchte, dann wäre das ein Kommentar, den man geben könnte. Ich find's super geil, wie Billy singt, aber...
Ich find's auch super geil.
Aber okay, Billie Eilish also.
Crazy, das fand ich jetzt noch nicht einfach. Also der erste Kommentar war ja noch sehr vage. Beim zweiten, wenn man so mal die sehr bekannten Sachen durchgeht, kann man drauf kommen, aber not bad hier. Kleiner Sherlock auf der Couch.
Dankeschön, ich gebe mein Bestes.
Weiter geht's. Was für eine Kraft aus dem Nichts, die aktuelle Popmusik zu verändern. Von zwei blutjungen Geschwistern mit einer massiv markanten Stimme und hauptsächlich elektronischen Beats.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, hätte das mit den Geschwistern was gebracht?
Ja, das hätte mir auch was gebracht. Das macht es jetzt noch nicht viel leichter, wo die Platte her ist oder welche Platte das ist. Oder war da schon ein Hint drin, den ich übersehen habe? Also es sei denn,
nee, nicht wirklich.
Ja, es gibt ein akustischeres Album, ein elektronischeres.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du nach dem zweiten Kommentar auf Billie Eilish kommst.
Okay, dann...
Das hättest jetzt vielleicht ein bisschen weiter eingegrenzt, weil wir haben aktuelle Popmusik, wir haben Geschwister, wir haben irgendwie eine markante Stimme,
ja.
Mit dem davor schränkt es ein bisschen ein und hauptsächlich elektronisch. Gut, das ist jetzt noch nicht so ein Alleinstellungsmerkmal.
Alright.
Jetzt habe ich zwei Spaßkommentare. Perfekt, 5 von 5.
Danke.
Nächster Kommentar. Ungehört. 1 von 5.
Was? Kamen die auch in der Reihenfolge?
Ja.
Ja!
Es ist Popmusik, ich hasse es.
Oh, schön.
Das ist wieder so typisch.
Oh, Musikerpolizei, ich lieb's.
So online, kommerzieller Musikhass.
Ja.
Ist alles das Gleiche, kommt alles aus der Dose hier.
Mainstream ist per se schlecht.
Ja. Wollen alle nur Geld verdienen. Okay, nächster Kommentar. Hauptsache, sie rettet den Pop und lässt sich in keine Schublade stecken. Wie Charlie XOX und Lord und Lana Del Rey und Sia und Dua Lipa und Ava Max.
Okay, harte Kritik gegen viele, aber ja.
Hätte es ein bisschen eingeschränkt.
Da wäre jetzt wirklich klar gewesen, dass es Billy ist, ja.
Dieses Album ist für den Pop das, was Beer Moth the Satanist für den Metal war.
Das ist jetzt aber ein sehr vager Vergleich.
Okay. Sehr weit hergeholt, der Vergleich fand ich einfach lustig. Ein Grenzgänger, der abgestecktes Terrain sprengt, auf jegliche Konventionen scheißt, inhaltliche Tabus bricht und dabei nicht gekünstelt provokativ, sondern im Gegenzug dazu absolut echt ist. Da hat jemand sein Monokel aufgesetzt. Fantastisch. Genau das finde ich das eigentlich Faszinierende daran. Das Teil ist halt wirklich das Kid und ihr Bruder im Schlafzimmer vorm Rechner. Keine konstruierte Masche, sondern gruselig authentisch. Dass sowas Weirdes außerdem noch Massensound der nächsten Jahre werden könnte. Auf solchen Beats wie Bad Guy wurde vor einer Dekade noch tut endlich Ammonia gesagt. Also erst ein Behemoth-Satanist-Vergleich und dann noch ein HGHT-Tutanich-Amun-Vergleich.
Okay, alles klar. Ich sage, when we all fall asleep, where do we go?
Yes, genau. Bad Guy, denke ich, ein sehr prominenter Song von der Scheibe.
Ich habe schon vor dem Wort, also vor Bad Guy, habe ich schon die ganze Zeit gedacht, es geht irgendwie um dieses Album, weil es sind auch viele elektronische Elemente, aber auch, dass es eben authentisch klingt. Das trifft ziemlich auf den Punkt, muss ich sagen, dieser letzte Kommentar. Also abgesehen von den Vergleichen, die finde ich wirklich weit hergeholt. Aber die Interpretation, was da so passiert, also dass es ein sehr authentisches Album ist letzten Endes und dass auch, man hört, dass da irgendwie diese beiden Personen das gemeinsam rausgebracht haben, dazu das Gruselige, die elektronischen Elemente und dass es trotzdem nicht nach Mainstream klingt, dazu diese, wie war es vorhin so lieblos gesagt, säuselige Stimme. Ich finde absolut perfekt was eingesetzte Stimme.
Sehr markant ist, ne? Also diese leise, teilweise gesprochene Stimme, die das aber so komprimiert das wird, dass du wirklich das Gefühl hast, die ist dir 1 Zentimeter vom Ohr entfernt. Einfach
so
sehr
wirklich
markant und charakteristisch.
Ganz nah vor dem Mikrofon säuseln, das ist schon tierischer Sound. Und das ist wirklich, das habe ich schon letztes Mal, glaube ich, gesagt im Podcast, es ist schwer, ganz nah vor dem Mikrofon diesen Sound so gut einzufangen. Man kann das auch ganz schnell vermasseln, dass es einfach nach Müll klingt. Deswegen, ich bin wirklich ich bin sehr begeisterter Billie Eilish-Hörer. Also.
Ja, also dass du das Album kennst, da war ich mir ziemlich sicher. Und ich denke auch, die Zuhörer, die wir haben, kennen bestimmt auch dieses Album. Aber ich war mir nicht sicher, ob du den Titel weißt weil er doch recht lang und sperrig ist. Und
man würde meinen, weil Bad Guy der Mega-Banger ist, dass das Album Bad Guy heißt.
Genau, ja, ja. Und vielleicht hat man auch das Album vom Kopf, aber auf den Albumnamen, ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre. Also vielleicht so ein paar Bruchstücke, ein paar Wörter, aber so auf den ganzen Titel weiß
es ist auf
ich
jeden
nicht.
Fall das erste Album, was Billie Eilish rausgebracht hat, wenn ich mich nicht irre.
Genau, ne? Es ist ihr offizielles Debütalbum und erschien im März 2019. Und das Album entstand in Kooperation mit ihrem Bruder Phineas, hauptsächlich in dessen Schlafzimmer in Los Angeles. Und tatsächlich mit dem Album konnte sie die Grammy-Verleihung Anfang 2020 dominieren und als erste Musikerin überhaupt die Preise in allen vier Hauptkategorien gewinnen, nämlich für das beste Album, die beste Aufnahme, den besten Song, nämlich beides für Bad Guy, und als beste Newcomerin des Jahres.
Finde ich auch vollkommen nachvollziehbar. Ich finde auch die Alben, die danach gekommen sind, ziemlich stark. Ich finde nicht, dass sie irgendwie total nachgelassen hat oder so, sondern dass sie einfach den Stil in allen drei Alben immer wieder so ein kleines bisschen verfeinert, ausweitet in eine andere Richtung, was Neues rausfindet. Also ich bin einfach ein ziemlich begeisterter Hörer. Und ich habe gerade, während du das erzählt hast, mit den Grammys noch Wikipedia-Knowledge rausgegoogelt. Mhm. Und zwar, was mich gerade völlig umgehauen hat, US-Charts, Platz 1, 333 Wochen.
Also bis jetzt quasi.
Was? Also, so steht's hier. Ich finde es fast schon zu fragwürdig. Das würde ich gerne nochmal nachchecken und nächste Woche gegebenenfalls beim nächsten Podcast korrigieren, falls das hier falsch ist, aber das hat mir gerade Wikipedia angezeigt. Also, holy shit, mit einem Debütalbum? Was?
Absolut wild.
Insanity, wirklich. Okay, alles klar. Das war ein sehr schönes Albumraten. Danke fürs Vorbereiten.
Sehr gerne. Das war jetzt das dritte Albumraten. Ich glaube, du hast insgesamt sehr gut abgeschnitten bisher.
Hier war jetzt auch sogar gar nicht so einfach bisher, ja.
Künstler und Album draufgekommen. Auf den Künstler bist du immer draufgekommen. Ich glaube, bei White Stripes Du hast, glaube ich, an das richtige Album gedacht, konntest das aber nicht benennen,
genau,
oder?
Genau, ich glaube, ich hatte den Namen nicht.
Und bei Metallica wusstest du das Album, aber einfach den Namen nicht.
Genau, ich also habe den Namen vergessen, ja. Lulu.
Weil das war schon wirklich ein Insider. Also ich bin jetzt von Mal zu Mal immer ein bisschen Mainstreamer, ein bisschen, aus der Nische raus.
Nächstes Mal Adele 21, bitte.
Wir schauen mal. Muss dann halt aber auch drauf kommen, ne? Das ist ja auch normal. Also du kannst das populärste Album überhaupt nehmen, aber wenn du dann so weirde Kommentare, Zitate raussuchst, dann kann das wahrscheinlich auch tricky werden.
Ja, Jonas, dann würde ich sagen, wir starten in den musikalischen Vorschlagsteil, in den Musiktipp-Teil unseres Podcasts. Und da du gerade vorgelegt hast, würde ich sagen, leg ich mal nach, oder?
Jo, let's go.
Alright, ich habe was. Ja, ein bisschen ausgefalleneres und trotzdem sehr mainstreamiges. Ich finde, es ist beides in einem für euch mitgebracht. Und zwar den 1984 Hit When the Rain Begins to Fall von Pia Zadora und Jermaine Jackson. Jermaine Jackson, vielleicht jemand, den viele von euch schon kennen. Das ist der große Bruder von Michael Jackson, auch Teil der Jackson 5 gewesen, auch eine eigene Solokarriere hingelegt. Unverkennbare Stimme.
Das habe ich mich gefragt, weil natürlich Jackson sehr vorbelasteter Name ist.
Es ist überhaupt Insanity, dass diese Familie also so unfassbar musikalisch ist.
Ja,
also
ich meine, die Schwester ja auch, die hat ja danach auch noch eine Solo-Karriere gemacht. Und ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich das Cover gesehen, das mich dann doch schon sehr stark an Thriller auch erinnert hat, so vom Stil her. Und da dachte ich so, das sieht nicht zufällig so aus.
Ja. Und auch so ein bisschen das Musikvideo, wenn man es sich anguckt, es hat die 80er-Vibes, sage ich mal. Ich bin ja immer so gespaltener Meinung zum Thema 80er. Also einerseits liebe ich diese Zeit. Also
einerseits Hass und einerseits ist okay.
Nee, also ich liebe schon vieles daran. Ich liebe gut gewählte Synth-Sounds, die in den 80ern wirklich unglaublich populär geworden sind. Und zum anderen hasse ich es, dass in den 80ern teilweise diese Synth-Sounds bis zur Vergeltung wirklich an jeder Ecke eingesetzt wurden. Das ist einfach nur nervtötend, wenn sie vor allem nicht so geil sind und nicht so gut. Nicht in diesem Song. Hier sind sie zumindest meines Erachtens nach unverschämt gut. Ich liebe diesen Synth-Sound, der ziemlich am Anfang schon kommt. Ich glaube, ein unverkennbarer Moment. Was hattest du gesagt? Ganz am Anfang klingt es ein bisschen nach Nena, hast du gesagt, oder?
Ja,
Er hat was davon, ja. Stimmt. Auf jeden Fall 80er Jahre. So viel haben wir schon geklärt. Pia Zadora wurde 1954 in der Nähe von New York geboren. Und ihr Vater war selbst Künstler, er war Violinist. Und ihre Mutter war an der Oper angestellt für die Kostüme. Da war sie dafür verantwortlich. Pia Zadora, sie wurde mit einem Herzfehler geboren und hatte vor allem und jedem Angst. Ihre Mutter hat sie bei der American Academy of Dramatic Arts angemeldet, damit sie eben tanzen und spielen und Spaß am Schauspielern hat. Und da was kennenlernt, da aus sich rauskommt. Entsprechend ist sie schon im Alter von 7 Jahren beim Broadway-Stück Midgie Purvis auf der Bühne gewesen. Und im Alter von 10 Jahren war sie das erste Mal vor der Filmkamera in der Nebenrolle zum Titel ihres Debüts Santa Claus Conquers the Martians. Klingt bescheuert. Ist es wahrscheinlich auch. Ich kenne den Film nicht. Der Plot scheint zu sein, Marsbewohner haben den Weihnachtsmann entführt, weil es auf ihrem Planeten niemanden gibt, der ihren Kindern Geschenke macht.
Das finde ich, ergibt aber schon Sinn. Also das hätte ich genauso gemacht.
Sicher, dir traue ich es zu.
Oder klonen halt, je nachdem, wie weit die auf dem Mars sind.
Das Werk wurde natürlich ein ziemliches Desaster und hat vernichtende Kritiken bekommen.
Wieso? Ey, das finde ich jetzt enttäuschend. Plot-Twist.
Und Pia Zadora hat natürlich weiterhin von ihrer Leinwandkarriere geträumt. Anfang der 80er spielte sie an der Seite der Hollywood-Legende Orson Welles im Drama Butterfly, der blonde Schmetterling. Finanziert wurde das Ganze von ihrem damaligen Ehemann, Meshulam Riklis. Der war ein Milliardär. Und sie
alles
gewann,
richtig gemacht. Das ist auch mein Lebensentwurf, mein Traum.
Jemanden, der deine ganzen verrückten Projekte finanzieren kann? Heiraten oder?
Ja, genau.
Ja, okay. Für ihre Darstellung erhielt sie überraschenderweise auch den Golden Globe als beste Darstellerin. Es gab allerdings Gerüchte, dass ihr Mann die Jury bestochen hat, denn Butterfly wurde auch nominiert und zwar unglaubliche 10-mal für die Goldene Himbeere. Die Goldene Himbeere, falls du das nicht kennst,
ja, doch.
Ist die Auszeichnung für die schlechtesten Filmleistungen eines Filmjahres. Und dort hat sie auch gleich 2-mal gewonnen. Nämlich die schlechteste Leistung als schlechteste Newcomerin und schlechteste Schauspielerin. Im gleichen Jahr für den gleichen Film, bei dem sie den Golden Globe gewonnen hat. Also ein bisschen weird das Ganze. Ziemlich harter Schlag auf jeden Fall. Sie hat sich trotzdem nicht davon abbringen lassen. Und ein Jahr später hat sie The Lonely Lady hat den deutschen Titel Karriere durch alle Betten. Da hat sie mitgespielt und dort hat sie dann gleich noch eine Goldene Himbeere gewonnen.
Ist das quasi eine Verfilmung ihres Werdegangs?
Ein bisschen Kontenance, wenn ich bitten darf.
Ich weiß nicht, der Verdacht tut sich hier langsam auf.
Der Verdacht tut sich ein bisschen auf, aber...
Ist ja in Ordnung, ich will das ja gar nicht judgen, ich würde es ja genauso machen.
Du machst mich fertig. genau, sie hat noch eine Goldene Himbeere dafür gewonnen. Aber... Tja, sie hat sich für nichts abbringen lassen und weiterhin dann versucht, diesmal als Sängerin durchzustarten. Und das hat sie zuerst mit Country-Musik versucht. Sie ist immer weit hinten in den US-Charts gelandet, wo ich dann aber sagen muss, weißt du, ich bin noch nicht in den Charts gewesen. Also, ich will nicht so tun, als wäre das eine schlechte Leistung, überhaupt in die Charts zu kommen. Ihren größten Erfolg hatte sie dann mit dem Cover von The Clapping Song, immerhin Platz 36 der Billboard-Charts. Auf jeden Fall, ich finde es übertrieben, mich über sie lustig zu machen. Sie hat schon viel geschafft, viel mehr als viele andere Leute und sich immer durchgebissen, durch alle Widrigkeiten nicht aufgegeben, hat gesagt, die Bühne ist mein Ding, ich will das schaffen. Und dann haben sie gesagt, jetzt überlassen wir nichts dem Zufall und haben weiterhin dann Jack White engagiert. Als Produzenten. Nicht den Jack White, an den du denkst. Du kneifst schon die Augenbrauen zusammen. Ich sehe es schon, ich wusste es. Jack White heißt bürgerlich Horst Nussbaum. Nicht der Jack White, an den du gedacht hast. Er war zunächst Profifußballer, was jetzt auch komplett wild ist. Er war Profifußballer, der sich dann entschieden hat, Produzent zu werden. Jetzt Achtung, was die...
Was haben die da alle für einen Werdegang?
Ja, wirklich. gib dir mal das hier. Er hat in den 70er Jahren über 1000 Songs geschrieben, beziehungsweise waren über 1000 Songs beteiligt. 1000. Hat 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten. Das ist und eine krank. Diamantschallplatte für mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger. Der Mann war Profifußballer. What the fuck? Also Horst Nussbaum.
Vielleicht solltest du dir von dem
maximalen Respekt
ein Buch kaufen.
Ja, also maximalen Respekt. Für mich, muss ich ehrlich zugeben, zu meiner Schande, neuer Name, also ein deutscher Produzent, der... Ich kenne mich einfach mit deutschen Produzenten sehr wenig aus, muss ich ehrlich zugeben. Und das war für mich wirklich ein neuer Name und das muss aber offenbar völlig an mir vorbeigegangen sein, weil bei dem, also bei dem Werdegang, bei dem, was er hinterlassen hat, holy shit.
Wobei du natürlich immer mal auch Leute hast, die dann ausgewandert sind und eigentlich ihr gesamter Lebensmittelpunkt findet in den USA eigentlich statt. Ich meine, ja, Hans Zimmer ist auch ein deutscher Name, aber ehrlich gesagt, der ist halt schon ewig in Los Angeles und hat da sein Studio und sein Leben und ist halt Teil von der Szene in Los Angeles und nicht Teil der Szene in Deutschland.
Could be, ja.
Vielleicht schreibt er mittlerweile Helene Fischer Songs.
Kann sein. Kann sein. Ich müsste es mal auschecken. Das wäre crazy, wenn der Mann immer noch für so viele Hits verantwortlich ist. Auf jeden Fall haben sie aber auch beim Duettpartner sich nicht lumpen lassen und haben Jermaine Jackson beauftragt. Wie schon gesagt, Jackson 5, Michael Jacksons großer Bruder. Wahnsinnsstimme. Also ich finde diesen Song einfach unglaublich. Dieses Duett von diesen beiden Stimmen harmoniert so schön. Ich finde es wirklich, wirklich toll gemacht. Aufgenommen haben sie das Musikvideo übrigens in Italien. Da waren sie 2 Wochen lang und haben 5 Uhr morgens begonnen mit den Dreharbeiten immer. Boah, das muss kalt gewesen sein. Auf jeden Fall... 1984 hat sie es damit endlich an die Spitze der Charts geschafft. In Westdeutschland, den Niederlanden und in Frankreich hat sie es dahin geschafft und war über Nacht quasi Popstar in Europa. Leider nicht in den Staaten. In ihrer Heimat hat sie es nur auf Platz 54 geschafft.
Das ist wirklich sehr schade, weil Europa, ja, das ist ja auch nicht das Wahre, ne?
Es ist wirklich schade, weil ich hätte ihr nach diesem Werdegang und ich kann mir vorstellen, dass das einfach viel Kraft gekostet hat, sich da immer wieder aufzurappeln, zu sagen, ja, goldene Himbeere, also Auszeichnung als schlechtester Schauspieler, da musst du ja wirklich auch devastated sein danach. Und sie hat sich immer aufgerappelt, immer durchgezogen. Ich finde das schon ganz schön...
Ich sag mal, das bahnt sich ja auch an. Während der Produktion, während der Dreharbeiten hat man ja schon so ein Gefühl, wo gerade die Leistung liegt, die man bringt.
Wer weiß, es gibt ja auch sehr blinde Menschen, wer weiß.
Vielleicht kann man das dann in dem Moment auch nicht unbedingt ändern, na klar, aber weiß ich nicht, wie es da um die Selbstreflexion stand. Also ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, hier Schauspieler zu werden.
Ich habe auch eine ganze Menge Menschen kennengelernt, die sehr blind durchs Leben gehen und Selbstreflexionen wirklich gar nicht kennen. Ich weiß nicht, wie es bei ihr war, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich es zumindest beachtlich, wohin sie es letzten Endes geschafft hat. Und mit diesem Song hat sie sich wirklich ziemlich unsterblich gemacht, weil 1984 kam er raus, 41 Jahre später rede ich hier im Podcast davon und bin immer noch völlig begeistert von dieser Nummer. Mich hat die, das erste Mal, als ich sie gehört habe, völlig umgehauen, und zwar als es geregnet hat bei einem Konzert. Da hat der wirklich humorvolle Tontechniker diesen Song angemacht und über die PA laufen lassen, alle im Regencape. Ich stand da und guckte auf diese riesige Waldbühne mit 2000 Plätzen, alle sitzen dort im Regencape. Also ich gerade mit dem Soundcheck fertig, hampel noch da auf der Bühne rum und pack noch ein bisschen Zeug zusammen. Und dann läuft dieser Song und ich denke mir, holy shit, was ist das für ein Lied? Kann sein, dass es an der Atmosphäre lag, aber mich hat er echt begeistert, richtig mitgenommen in dem Moment. Ich kann nur sagen, das Sounddesign, der Gesang, auch das Songwriting, die wunderschöne Versmelodie, wow, mich haut's echt um. Was sagst du?
Ich finde den cool. Ich fände den, glaube ich, wenn ich den live spielen würde, fände ich sehr spaßig und den vorbereiten würde. Wäre aber kein Song, den ich mir privat anhören würde. Weil irgendwie ist mir der schon ein bisschen zu durchgenudelt und tatsächlich auch ein Ticken zu monoton. Da merkt man, finde ich, ein bisschen dran, dass es schon auch ein massentauglicher Song werden sollte. Der macht jetzt, finde ich, nicht viel Entwicklung durch. Es ist alles gut so. Ich kann dir in keinem Punkt widersprechen. Es ist einfach nur, mir geht da persönlich jetzt keiner ab, muss ich sagen, wenn ich den höre. Also da gibt's andere Songs aus den 80ern, wo ich doch ein bisschen mehr für brenne, die auch Synth-Sounds haben und so, die da bei mir doch ein bisschen mehr Begeisterung auslösen.
Ja, verstehe ich voll. Ist auch nicht mein liebster 80er-Song, aber trotz dessen, dass er keine große musikalische Entwicklung macht. Ich sag mal, ich brauche das nicht immer. Ich freue mich über musikalische Entwicklung in einem Song. Ich mag's nicht, wenn Sachen... Du hast jetzt monoton gesagt, das ist was ich nicht mag. Ich empfinde den Song nicht als monoton, wie, sagen wir, so ein Loop, der immer wieder wiederholt wird. Zum Beispiel, ich hatte mal bei Loyal Karner gesagt, wenn die Begleitung nicht ganz so gleichförmig wäre, würde es mich mehr freuen. Das Gefühl habe ich hier in dem Song nicht. Also die Entwicklung, die hier passiert, reicht mir aus, damit es ein guter Song ist. Ich finde die Melodien sehr stark und ich finde auch das harmonisch sehr schön unterstützt und einfach letzten Endes gut gemacht, gut gesungen, gut produziert. Das ist es, was mich begeistert und das Songwriting ist für mich vom ersten bis zum letzten Ton einfach stark. Aber wer ihn von euch noch nicht kennt, ihr habt hier die Chance, nochmal einen großen 80er-Hit nachzuholen. Und damit starten wir, glaube ich, weiter in den nächsten Songtipp von Jonas, oder?
Ich habe rausgesucht von Black Pumas die zweite Scheibe, nämlich Chronicles of a Diamond vom 27.10.23, also jetzt knapp 2 Jahre alt, das Album. Ich würde mit euch mal so eine kurze Top-Liste machen. Was glaubst du dann, Robert, was sind dann die Top 5 US-Städte mit den aktivsten Live-Musikszenen?
Nashville?
Ja.
Also ich habe es jetzt nicht in Reihenfolge, aber Nashville?
Ist mit dabei auf jeden Fall, ja.
Ich hab's gleich. Es liegt mir ganz schlimm auf der Zunge. O mit O.
Das zweite Wort. New.
New Orleans, danke. Oh, Gottes Willen. Ja, der hat wehgetan jetzt.
Dass du daran denkst, ja?
Der hat wehgetan, okay. Der ist mit dabei, ja?
Ja.
Gut, dann Nummer 3. Ich sage New York.
Natürlich einfach auch, weil es ein...
Weil die größten Städte sind.
Viele Menschen wohnen, ne? Dass du natürlich dann auch entsprechende große Musikszene hast.
Demnach hätte ich auch gesagt L.A.
Ja.
Und Chicago.
Nein.
Seattle.
Nein.
Damn, okay.
Du hast tatsächlich... Vielleicht sogar die Stadt vergessen, die um Platz 1 kämpft.
Oh, wow. Warte, gib mir eine Chance. Dallas?
Nicht so schlecht. 2 Stunden Autofahrt entfernt in Texas.
Was?
Austin.
Was?
Ja.
Austin hat eine größere Live-Musikszene als Dallas?
Ja, Austin hat sogar die größte Live-Musikszene. Also kann man, je nach Liste, What? Ist das zwischen Nashville und Austin. Es gibt eine Liste, wonach Nashville 4,66 Venues pro 100.000 Einwohner hat und Austin 5,2 Venues pro 100.000 Einwohner. Und Austin ist tatsächlich das Live Music Capital, so wird es auch genannt. Also das ist tatsächlich eine riesige...
Nie im Leben hätte ich Austin gepickt.
Eine riesige Live-Musikszene und generell auch eine riesige Musikszene in Texas. Liegt vielleicht auch daran, dass es einer der bevölkerungsreichsten Bundesländer in den USA ist.
Ach, aber auch an der Geschichte von der Musikszene in ganz Texas, würde ich sagen.
Dann natürlich sehr aktive Musikprogramme auch. Viele Musiker werden ausgebildet. Die ganzen Snarky Puppy-Leute sind zum Beispiel aus Dallas. Also unser Künstlerduo, was ich vorstellen möchte, Black Pumas, sind eben aus Austin, beziehungsweise haben sich in Austin kennengelernt und machen da ihre Musik. Und ich bin fast ein bisschen traurig. Ich war nämlich in Dallas und hatte schon geplant, auch nach Austin halt zu gehen, um mir das mal anzuschauen. Habe mir schon so ein Barbecue-Place rausgesucht, weil das natürlich auch so ein Ding ist. Muss man machen. Und da hatte ich schon 2 Wochen USA hinter mir. War erst in New York und dann in Nashville und bin dann weiter nach Dallas, weil ich da zu UNT halt wollte, war auch auf dem Campus, habe mir eine Führung geben lassen, habe ich mit ein paar Profs getroffen, weil ich überlegt hatte, dort einen Doktortitel halt zu machen. Und ich wollte einen Tag gerne noch nach Austin weiter, ist aber immer gar nicht so einfach, weil, naja, öffentliche Verkehrsmittel und so ist ein bisschen schwierig. Da soll jetzt eine Bahn gebaut werden zwischen Dallas und Austin, schauen wir mal, was damit wird. Und ich hatte schon alles geplant an sich. Ich hatte meine Unterkunft und so. Und dann war ich gerade so in Dallas und dachte mir so, boah, ich bin gerade echt schon so ein bisschen fertig. Ich müsste jetzt noch ein Auto mieten, dahin fahren. Das Wetter ist gerade auch so richtig shitty einfach. Und dann habe ich mir mega kurzfristig überlegt, nee, ich lasse das sein. Bin da nicht hingefahren und habe mir das leider entgehen lassen. Also das steht noch auf meiner Liste. Mal nach Austin sich da ein bisschen umschauen, mal gucken, was da so geht. Das interessiert mich mal. Gerade jetzt auch im Vergleich zu Nashville. Und ja, das ist so ein bisschen meine Assoziation, wenn ich irgendwo Austin lese, immer so der Finger in die Wunde, dass ich da noch nicht war. Dass ich das leider verpasst habe. Zurück zu Black Pumas. Ich finde, die machen eine sehr interessante Mischung aus Elementen von Funk, R&B, Soul und klassischem Rock. Den Song, den ich rausgesucht habe, geht tatsächlich ein bisschen mehr in so diese Soul-Hip-Hop-Richtung. Nämlich Mrs. Postman heißt der Song. Die haben 2019 ihr Debütalbum rausgebracht, was auch viel Kritikerlob bekommen hat und für Grammys nominiert wurde. Und dann haben sie eben 4 Jahre später jetzt ihr zweites Album rausgebracht. Ich mochte das erste auch schon gerne. Also durchaus eine Empfehlung, da auch mal reinzuhören. Würde ich sagen, ist ein bisschen mehr Rock von meinem Eindruck her. Und auf der zweiten Scheibe haben sie sich auch vorgenommen, das Ganze ein bisschen weiterzuentwickeln, da auch durchaus frei ranzugehen. Also jetzt nicht so sehr, na, wir wurden jetzt in die Schublade gesteckt und wollen das weiter bedienen, sondern durchaus sehr, sehr frei. Der Sänger wollte sich da auch ein bisschen mehr ausleben und eben auch mehr zum Songwriting-Prozess beitragen und halt nicht nur quasi seine Aufgabe als Sänger erfüllen. Denke ich, kann man auch sehr gut nachvollziehen. Und so sind eben die Songs auf dem zweiten Album entstanden. Und da ist wirklich alles dabei. Irgendwie mehr Rock, Blues-Rock, Soul-Rock, Soul-Hip-Hop, alle möglichen Kombinationen. Und ich habe jetzt einfach einen Song rausgenommen. Also Mrs. Postman war vor ein paar Tagen so der erste Song, der mir aufgefallen war. Ich muss dazu sagen, ich habe da so unter ein bisschen widrigen Bedingungen gehört, nämlich im Auto, auf der Autobahn und auch nur im Mono. Weil irgendwie gerade Wackelkontakt war und ich habe nur eine Seite gehört.
Das ist ja nicht mal Mono, das ist einfach nur schlecht.
Das ist wirklich einfach nur schlecht.
Also das ist zwar Mono, aber das ist die schlechteste Art von Mono, wenn du nur eine Seite hörst.
Die schlechteste Art von Mono.
By the way, ich habe genau diese Art von Mono gerade auf meinen Studio-Lautsprechern und ich könnte sterben, weil mein linker, von mir aus gesehen, linker Studio-Lautsprecher gerade einen Wackelkontakt hat. Und mitten im Song geht das dann plötzlich von beiden Seiten und du hörst alles so schön weit und Stereo zu. Wupp, und auf einmal ist wirklich der halbe Sound alles weg. Und du bist innerlich nur. Also das ist für Leute, die produzieren und Musik machen, die größte Hölle auf Erden. Wenn man nur eine Seite hört bei Sachen, die auf Stereo aufgenommen sind, tot.
Ja, also ich meine, ich habe die Scheibe ja vorher auch schon hier an meinem Lautsprecher und über Kopfhörern und so gehört. Es war jetzt keine neue Scheibe. Aber genau, so kam es auf jeden Fall dazu, dass ich dann den Song ausgewählt habe. Und ich war dann hier zu Hause ein bisschen überrascht, dieses Klavier, was da die ganze Zeit durchläuft und so ein bisschen so dieses Hip-Hop-Klischee Lazy Fiddle bedient. Das ist doch schon recht penetrant, muss ich sagen. Ist mir im Auto nicht so aufgefallen. Hier fand ich es tatsächlich einen Ticken penetrant. Aber generell ein Vibe und den Groove von dem Song finde ich schon cool. Das war tatsächlich ein Zufallssong. Also der war so fürs Album gar nicht geplant. Der Burton, der Sänger, hat sich einfach mit einem Buddy getroffen und die haben ein bisschen zusammen rumgejammt und der war halt mehr im Hip-Hop-Bereich und dann ist halt ein Song entstanden, der halt mehr Hip-Hop war als so die anderen Sachen, die Burton sonst macht. Aber die waren beide sehr happy und dieser Song hat es dann doch mit auf die Scheibe geschafft. Mrs. Postman, deswegen, weil es inhaltlich, und das wiederholt sich auch auf der Scheibe, es geht um Menschen, also Postboten in dem Fall, die oft übersehen werden und denen nicht viel Aufmerksamkeit zugute kommt. Und er wertschätzt hier einfach mal diese Menschen und diese Gruppe, die jeden Tag irgendwie hart arbeiten. Und genau, hat ihm den Song gewidmet.
Also ich finde den Song an sich ziemlich geil. Als Song, aber der Mix kotzt mich so dermaßen an, dass ich es nicht friedlich hören kann. Das heißt, ich finde das Songwriting cool, ich finde auch irgendwie die Elemente cool, ich mag die Harmonien, also es ist ja ein bisschen advanceder harmonisch, als man meinen würde, wie der Song eigentlich so funktioniert, ja. Also der hat immer so eine harmonische Wendung drin, die kurz Aufsehen erregt. Und das ist ein schöner Effekt. Das ist einfach cool gemacht. Aber Mein Gott, wer ist auf die Idee gekommen, das Klavier so derbe laut zu mixen?
Das Mixing ist wirklich schwierig. Das ist mir im Auto halt weniger aufgefallen. Die anderen Songs klingen auch deutlich besser. Ich weiß nicht, ob du noch Muße hattest, dann in andere Sachen reinzuhören.
Deswegen habe ich noch ein, zwei andere Sachen reingehört. Ich muss dann sagen, generell, der Vibe haut mich von der Band jetzt nicht mega um. Also ich finde speziell Miss Postman ziemlich cool. Sonst haut mich nicht alles um. Angel fand ich sehr schön. Der hat mir auch noch gut gefallen, der Song. Aber Miss Postman, ich sag mal, es gibt eine Sache, die der Sänger macht, die mich nicht so richtig abholt. Ich mag's, wenn man laid back ist. Ich mag's, wenn man quasi, wenn man nicht mega auf den Beat singt, sondern sich die Freiheit nimmt, das ein bisschen zu stretchen. Mhm. Das macht er sehr gut, aber zu viel. So sehr, dass es mich schon wieder nervt. Und dann wechselt er das auch immer wieder mit mehr drauf. Und irgendwie, ich komme nie so ganz in den Modus rein, damit zu relaten.
Das hat mich tatsächlich nie gestört. Kann ich nicht sagen. Also ich mag die anderen Sachen sehr gerne. Jetzt bei dem Song, wie gesagt, im Auto konnte ich das auf das Mixing nicht so achten. Da war es eher so der Groove und der Vibe, wo ich mir dachte, ja, ist schon cool. Hier zu Hause dachte ich dann auch so, boah, das Klavier, es klingt nicht wahnsinnig gut und es ist sehr präsent. Und der Mix auch im Allgemeinen, ja, ist nicht so das Vorzeigebeispiel. Muss ich jetzt im Nachhinein auch zugeben. Ich wollte jetzt aber auch nicht zurückrudern oder so.
Also es ist auch nicht schlecht produziert oder so, ne? Das kann man jetzt auch gar nicht sagen. Und ich habe ein bisschen gelächelt, weil ich habe so einen Kommentar gelesen. Es ist schön, dass man in dieser Zeit von überproduzierten Songs auch sowas Authentisches, Echtes hat. Ja, richtig, stimmt. Authentisch und echt heißt jetzt aber auch nicht, dass wir, weißt du,
müssen jetzt auch nicht die letzten 60 Jahre vergessen.
Ja, ne? Und es ist auch nicht so, als wäre das im altmodischen Sinne produziert. Es klingt eindeutig nach neumodischer Produktion, aber halt nicht nach diesem perfektionierten, clean gemachten Sound. Das ist korrekt. Aber leider ist es von beiden Welten nur 50% gut, was den Mix und die Produktion betrifft. Also es ist eben nicht zu sehr clean gemacht, nicht zu steril gemacht, wie die neuen Produktionen sind, aber eben auch nicht so richtig authentisch und echt wie die alten Sachen. Und genau in der Mitte davon, aber auf eine nicht so gute Weise umgesetzt, weil der Mix einfach verkackt ist. Zumindest durch dieses eine einzige Element. Das ist einfach nur... Also Mix ist ja viel mehr, als nur die Lautstärke von den Instrumenten zusammenzustellen. Da kommt viel mehr, was im Mix passiert. Und es ist sowas Plumpes eigentlich, dass dann das Klavier einfach so laut gemacht hat. Das ist so ein plumper Fehler in meinen Augen, der einfach, warum? Aber das ist so schade, weil der Song ist einfach so viel besser als dieser eine kleine Fehler. Und gut,
ist halt Geschmackssache. Also es wird ja auch nicht zufällig passiert sein, wenn sich schon damit auseinandergesetzt haben und dann aktiv entschieden haben, okay, wir wollen das genau so, eben. Wir wollen das so laut haben. Und
eben. Auf der anderen Seite, du weißt auch nicht, ob sie was anderes kaschieren wollten, vielleicht mit der Lautstärke. Und wiederum, ey, der Song hat wie viel? 850.000 Aufrufe auf YouTube? Ich habe keinen, der so viele hat. Also was weiß ich vom Mixen. Das ist mir einfach so, also ich hätte es anders gemacht, aber was weiß ich. So, damit lasse ich es mal stehen. Meine Kritik zum Mix.
Klingt nach dem Schlusswort. Robert ist jetzt ruhig und keiner möchte meinen Monolog hier weiterhören. Das ist das Zeichen.
Aber ein schöner Songpick, Jonas. Also Black Pumas ist auch jetzt schon ein bisschen, ja, ich sag mal, wirklich nicht Mainstream. Und die sind bekannter dort in den Staaten, aber hier nicht. Ja. Also in Europa kenne ich, also jetzt in Deutschland spezifisch kenne ich jetzt niemanden, der Black Pumas benennen würde als Lieblingsband oder so. Also schöner Songpick.
Jo, mich hat das irgendwie abgeholt. Ich mag das immer, wenn Sachen so ein bisschen über die Genregrenzen halt auch hinausgehen. Und da habe ich hier wirklich so das starke Gefühl, dass die lassen sich in keine Schublade stecken. Das finde ich gut. Und vielleicht nächstes Mal noch ein Mixing hier.
Ich bin gespannt, ob sie beim nächsten Album anders an die Mixe rangehen. Und was da sängerisch passiert, ich finde, möchte ich nochmal ganz kurz noch sagen, wie gesagt, ich fand die Linien geil und ich fand auch das an sich schön gesetzt alles. Es ist einfach nur das Timing vom Gesang, was mich nicht ganz abgeholt hat. Und bei Angel fand ich es so viel geiler gemacht. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich diese Band noch entwickelt. Oder dieses Duo, hast du gesagt, ne? Genau.
Genau, auf jeden Fall. Ich meine, da ist bei den zwei Scheiben ja schon einiges zu sehen. Und ja, wir schmeißen die Songs in unsere Playlist rein.
Wie immer. Und damit verabschieden wir uns wieder für eine, mit einer neuen Folge von Headliner am Herzen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Dienstag. Und bis dann, alles Gute. Tülü.
Tülü.
Outtake Madness. Let's not show this. Das müsste laufen. Ich sehe leider nichts sich bewegen, aber es ist rot.
Die heutige Folge wird Ihnen von Coca-Cola präsentiert.
Muss das jetzt Cola sein?
Wir wurden gekauft von Nestlé.
Alter.
Wir müssen noch andere unsympathische Marken nennen. Robert, wie stehst du eigentlich zu NordVPN? Ist das nicht total toll?
Brauchen ja, also wir nicht alle NordVPN? Seit ich NordVPN benutze, Jonas, hat sich für mich alles verändert.
Ist dein Leben einfach ein besseres, ne?
Mein Leben ist einfach besser. Das ist die Sicherheit, die ich brauche. Ja, davor habe ich mich immer unsicher gefühlt. Jetzt, dank NordVPN, fühle ich mich sicherer in meinem Alltag.
Hätte auch 1:1 eine Durex-Werbung sein können.
Eine was?
Eine Durex-Werbung.
Mach das. Genieß deinen Tee, lass es dir gut schmecken.
Mmh. Ah, diese Aromen von Beeren.